Ja, ich will mal sagen, es ist the American way of World Championships. Ja, also alles ist groß. Und die etwas jüngeren Chinesen, er ist jetzt so Mitte 20, die neigen dazu, vor allem eben gegen ihre Mannschaftskollegen, also Fan Zhendong, Ma Long, super gut. Timo Boll schraubt, arbeitet an seiner eigenen Legende. Das kann ich nicht glauben.
Ping, Pong und Krause, der Tischtennis-Podcast mit Richard Krause und Benedikt Krups.
Howdy und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ping Pong und Brause, und zwar heute mit einem Spezial aus Houston. Und es ist in vielerlei Hinsicht eine Premiere, denn es ist die erste WM nach Corona, es ist, glaube ich, die erste WM in unserem Podcast und es ist die erste WM in den USA. Und wie immer an meiner Seite, ich würde sagen, der Cowboy, der schneller Vorhand zieht als sein Schatten, der Old Schmetterhand des deutschen Tischtennissports, Richard Brause. Richard, herzlich willkommen. Kannst du dich noch erinnern? Ich weiß, ich habe überlegt jetzt an unsere erste Folge. War, glaube ich, die Absage von Busan schon passé. Das war auf jeden Fall der Start unseres Podcasts.
Das ist mittlerweile tatsächlich schon ein ganzes Stück her, aber ich glaube, das war gerade so, als Corona quasi allem begann, einen Strich durch die Rechnung zu machen, irgendwie so in dieser Richtung. Und freue mich natürlich sehr, dass erstens wir uns wieder im Ping-Pong-Brause-Podcast die Bälle zuspielen können und diesmal über die ja nicht ganz so nahe Entfernung aus Houston. Und ja, vor allem freue ich mich halt, dass wir eine WM haben. Ja, ich glaube, das ist das, was über allem eben steht, dass wir hier eine Weltmeisterschaft spielen dürfen, spielen können und ja, hoffentlich auch ein paar richtig gute Ergebnisse machen.
Ja, und es war diesmal gar nicht so einfach, uns zusammen zu telefonieren. Ne? Bei uns ist hier jetzt in Deutschland 20.15 Uhr, Primetime quasi. bei dir ist Mittag, du bist voll mit Terminen. Ich musste ein oder anderen familiären Verpflichtung nachgehen und habe mir jetzt beim ins Bett bringen vom Sohnemann, habe ich mir noch diesen tollen Eingangssatz überlegt, ja, mit der Mann, der schneller zieht als sein Schatten.
Ja, ich weiß
nicht. Ist aber auch was Wahres dran, weißt du?
Ich hatte eigentlich noch so ein bisschen erwartet, solche, weißt du, in Anlehnung an den Vergleich zwischen Thomas Gottschalk und mir, so, sie nannten ihn Locke oder irgendetwas in dieser Richtung. Aber dieser Vergleich, schneller als sein Schatten, das finde ich natürlich noch etwas besser. Und ja, bin mal gespannt. Ich habe hier schon ziemlich viele schnelle Topspins auch selbst gespielt, aber noch viel mehr schnelle Topspins gesehen, denn ist natürlich hier ja fast alles da, was Rang und Namen hat.
Ja, und ich sehe hier in dem Audiobild, was ist das denn? Also es ist schon 20.15 Uhr, es tut mir leid. In dem Bild, in dem Livestream-Bild hier in unserem Podcast-Aufnahmeprogramm sehe ich dich, wie dir die Sonne auf dein Haupt scheint, die Mittagssonne von Houston. Wie ist es denn erstens in den USA, in Houston, wie fühlt es sich an, auch zum ersten Mal ja bei so einer Weltmeisterschaft zu sein?
Ja, ich will mal sagen, es ist the American way of World Championships, ja, also alles ist groß. Und wir haben, um damit anzufangen, wir nächtigen in einem sehr großen Hotel. Und wie das halt häufig in Amerika ist, da gibt's nicht ich sag mal einzelne Eventhallen, sondern das sind Convention Center Hallen, vergleichbar vielleicht mit den Messehallen in Düsseldorf oder auch eben in anderen Städten, also richtig groß. Es finden quasi Weltmeisterschaften statt. Wir laufen quasi über so einen Skywalk zwischen unserem Hotel und dem Convention Center hin und her. Also wir können sozusagen auch der frischen Luft aus dem Weg gehen, wenn wir das möchten. Und parallel gibt's noch ein paar andere Veranstaltungen hier, wie zum Beispiel etwas Ähnliches wie die Texas Karate Meisterschaft. die sind dann halt in kleineren Bereichen des Convention Centers untergebracht. Also es ist schon ein buntes Treiben und gefühlt geht man mit Corona ein Stück weit vorsichtig natürlich um, aber dadurch, dass das Ding halt so groß ist und auch so viele kommen und gehen, ist man natürlich auch einfach insgesamt darauf angewiesen, selbst ein Auge drauf zu haben, denn ja, wenn man eine Weltmeisterschaft im Tischtennis hat, und das ist natürlich kein Bubble-Event, das ist in der Größe eben auch gar nicht möglich, da ist man natürlich selbst darauf angewiesen oder einfach angehalten, da eben so ein bisschen drauf zu achten, damit das eben alles in ruhigen Bahnen weiter verläuft. Corona in Houston ist tatsächlich ein Thema, aber eben in der Relation nicht ganz so groß wie das, was im Augenblick in Deutschland eben diskutiert wird. Nicht ganz so groß bedeutet, einfach um mal was zu vergleichen, die Inzidenzen liegen unter 100, konstant so circa um die 80. Und das natürlich, wenn man das jetzt vergleicht mit dem, wie unsere Inzidenzen im Augenblick in Deutschland nach oben schnellen, ja, ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter, wenngleich auch wir ein ähnliches Hygienekonzept haben, also mit Abstand halten, mit Masken und all dem, was man eben sonst so eigentlich schon gewohnt ist.
So, warte mal kurz, ich kann streichen. Die Fragen in den USA, ist ja oft alles etwa größer, in Houston auch, Fragezeichen, kann ich streichen, hast du beantwortet. Wie ist der Umgang mit Corona vor Ort, Fragezeichen, kann ich streichen. Der Richard hat an all unsere Zuhörer, der Richard hat um 14 Uhr, also in einer Dreiviertelstunde noch einen Termin, deswegen hast du, glaube ich, schon alle Fragen antizipiert und dir vorgenommen, die sofort vorab zu beantworten.
Hör mal, du hättest mich anders briefen müssen vorher, Benedikt. Ich habe jetzt zwar in diesem Erzählstrahl, ne, es ist Mittagszeit, ja, also sozusagen der Biorhythmus funktioniert auf höchstem Niveau und dann erwischst du mich immer in der erzählerischen Art und Weise.
Das ist ja genauso, wie ich das auch will. Ja, du hast so ein bisschen erzählt, ich meine, ich bin jetzt nicht in den USA, war aber in Tokio und bin da so ein bisschen geschädigt. Das kam jetzt auch jetzt, wo ich hier so an meinem Schreibtisch sitze, kam wieder so hoch, wie wir unsere Spezialfolgen in Tokio gemacht haben, in dem, bei mir zumindest, ja, etwas traurigen Hotelzimmer. Wie ist denn der Unterschied so ein bisschen vom Gefühl her auch vielleicht zu Tokio? Es ist wahrscheinlich alles deutlich lockerer, oder?
Ja, also du kannst das gar nicht vergleichen. In Tokio gab es auch eine, ich sag mal, es war keine Bubble, aber du hast schon sehr strenge Vorgaben gehabt. Und ich will es mal versuchen, so auszudrücken, du hattest in Tokio sehr, sehr strenge Vorgaben mit eben auch Androhungen von, ja, dass man eben auch direkt nach Hause fährt, wenn man sich nicht an diese Vorgaben hält. Hier in Amerika ist jetzt bei der Weltmeisterschaft, sind es Empfehlungen. Das bedeutet, jeder ist angehalten, auch auf sich selbst aufzupassen, zu achten. Und es wird aber jetzt auch nicht direkte, ich sag mal, Strafen nach sich ziehen, wenn man eben in einen Park zum Joggen geht, ja. Oder wir müssen natürlich auch zwischendurch einfach mal eine Runde einkaufen, Müsli-Riegel und Co. Und da geht man natürlich dann auch mal in den Supermarkt. Und da ist am Ende es eben ganz wichtig, dass man das selbst abschätzt, wie viel Risiko gehe ich ein? Wie gesagt, es sind halt nicht wahnsinnig hohe Inzidenzen, aber natürlich eine Ansteckung würde lang. Aber es ist insgesamt wirklich nicht zu vergleichen mit den deutlichen Vorgaben der Olympischen Spiele. Und mein Gefühl ist tatsächlich, dass sich trotzdem das Gros der Leute versucht, dran zu halten, dergestalt, dass man eben schon so ein bisschen die Vorsicht nach wie vor merkt, aber eben nicht zu vergleichen mit den Vorgaben in Tokio. Also wir haben hier das Hotel, in dem wir alle sind, ist das American Hilton Hotel in Houston. Gehört zu dieser Hilton-Gruppe auch, auch wenn es jetzt nicht dieser letzte Stück Luxus vielleicht ist, aber es ist ein tolles Hotel, ein super Hotel, und vor allem, und das ist das Entscheidende für mich, fußläufig zum Convention Center über so ein Skywalk. Und ja, also insofern, man trifft da natürlich auch andere Bereiche aufgrund der Tatsache, dass das Convention Center eben nicht ausschließlich nur fürs Tischtennis bereitsteht, sondern eben innerhalb des Hilton, zum Teil innerhalb des Convention Centers eben auch noch ein paar andere Dinge auch ausgetragen werden. Also genauer gesagt, im Convention Center in erster Linie das Tischtennis, aber eben das Hilton ist auch so groß, dass dort eben diese Veranstaltung, wie zum Beispiel die Texas Karate Meisterschaft, eben ausgetragen wird.
Sehr gut. Das heißt, du kannst dich wieder voll auf deine Funktion als Sportdirektor konzentrieren und nicht mehr als Covid-Liaison-Officer.
Ja,
und
also als CLO war ich nur ganz kurz in Tokio und ich bin guten Mutes oder ich hoffe einfach mal, ich habe gerne einen Titel, aber den brauche ich wirklich nicht, den CLO. Ja, da können wir gerne einen Haken hintermachen.
Das ist wie mit den Olympiasiegern. Einmal CLO, immer CLO, das weißt du. ich glaube, was mich interessieren würde, ist auch, wie präsent ist denn diese Tischtennis-WM in Houston oder grundsätzlich, wie, ich meine, das ist eine Riesenstadt, das wird alles so ein bisschen untergehen. Ich habe jetzt gehört, Zuschauer soll tatsächlich die Finaltage auch irgendwie schon ausverkauft sein. Wie so Tischtennis präsent in der Stadt? Wie wird die Veranstaltung so angenommen? Hast du da was mitbekommen?
Ja, also sagen wir mal so, dadurch, dass wir tatsächlich eben überhaupt nicht bislang in der Stadt waren und während die WM läuft, das auch nicht vorhaben und ob wir dann irgendwann sagen, man geht abends mal raus, kurz bevor wir zurückfliegen, um einfach das einmal zu sehen, das müssen wir einfach dann nochmal sehen insgesamt. Also insofern kann ich da jetzt gar nicht sagen, wie wird das in Houston insgesamt angenommen. Was ich wohl sagen kann ist, und das fand ich eigentlich ganz spannend, es war gestern so eine Art Bankett, was ins Leben gerufen wurde, 50 Jahre Ping-Pong-Diplomatie. Und das ist sehr, sehr groß aufgezogen und wahrgenommen worden. In dem Zusammenhang sind ja dann letztendlich auch diese amerikanisch-chinesischen Mixed-Paarungen veröffentlicht worden. Es war wohl auch vor Ort entweder ein Sohn oder eine Tochter oder ein Enkel von Nixon, der zur Ping-Pong-Diplomatie damals eben der Präsident war, der das ja quasi so mit begleitet hat in den frühen 70er Jahren. Also das ist sehr, sehr groß wahrgenommen worden. Ich habe mir auch die Hallen angeschaut. Man muss bewusst sagen, Hallen, wir sprechen Convention Center, also ähnlich wie in Düsseldorf oder in Bremen, wer eben Tischtennis in Deutschland in diesen German Open Systematiken oder Weltmeisterschaften verfolgt hat. Das sind schon riesengroße Hallen. Und es gibt hier quasi drei Hallen. Einmal die Halle 1 mit einem Tisch. Ich muss sagen, da können sich die Tischtennis-Fans drauf freuen. Das sieht klasse aus mit LEDs, mit einer absoluten Center-Court-Atmosphäre. Ist allerdings auch tatsächlich so eine Art, ja, ich will mal sagen, Center-Court-Theater-Atmosphäre. Also man sitzt in einer etwas kleineren Halle, aber das ist wirklich klasse aufgebaut. Da können sich die Fans drauf freuen. Da kann ich denen, glaube ich, ein bisschen den Mund wässrig machen. Gefühlt wird das sehr, sehr gut präsentiert werden. Dann hat man eine zweite Halle, wo man Tische 2, 3, 4 hat, mit Fernsehproduktion auch ein Stück weit größer. Und dann hat man in den zweiten Teilbereich dieser zweiten Halle 5 weitere Tische, wo dann ja auch gespielt wird. Das ist dann schon aber ein bisschen weniger aufwendig, ich sag mal produziert. Und dann hat man den Bereich der Trainingshallen, also alles ein Stück größer. Und ich sage mal, die ersten 4 Tische sind sicherlich ganz, ganz stark in der Präsentation. Tisch 5 bis 10, ich will mal sagen, ist keine Center-Court-Geschichte, ist ein bisschen anders eben präsentiert. Aber die ersten 4 Tische sind wirklich ganz, ganz stark. Also da ist wirklich auch einiges an Show zu erwarten, denke ich.
Es war, um der Vollständigkeit halber, Christopher Nixon, der Enkel von Richard Nixon, und Neil Bush, der Sohn von George Bush. Müsste ja dann eigentlich der Bruder von George W. Bush sein. Oder WTT Bush.
Ja, also herausragend, Benedikt. Ich muss sagen, also du bist da sowas von up to date.
Nein, ich habe es gerade selber nachgelesen auf tischtennis.de. Ich weiß es aber auch nicht genau. Ich habe mir hat auch eine Quelle gesteckt, dass der Rossi ein bisschen beim Aufbau noch mitgeholfen hat gestern. Stimmt das?
Du hast gute Quellen.
Ja, ich hab gute
also Quellen. Man muss sich das ja wirklich so vorstellen, dass man natürlich hier in Amerika ist, dass man natürlich aber trotzdem nicht diese finalen Erfahrungswerte hat. Im Ursprung hätte ja auch die Weltmeisterschaft ein Stück woanders stattfinden sollen, zwar in Amerika, aber nicht automatisch hier. Und ich glaube schon, dass das große Ganze funktioniert, dass man eben an ein paar Kleinigkeiten noch gemeinsam bis zum Schluss gearbeitet hat. Und da war natürlich unser Jörg Roßkopf, der dann Hand angelegt hat mit zwei, drei Umrandungen, damit man dann etwas früher anfangen konnte zu trainieren. Also es wird hier bis kurz vor Schluss tatsächlich noch geschraubt, gehobelt, gesägt und aufgebaut. Ja, ich glaube, dass sich eben viele Überraschte gezeigt haben, wie groß am Ende Tischtennis ist und wie viel Arbeit man eben hat, bis man eben am Ende wirklich so eine sehr gut aufgebaute Halle hat.
Ja, die Hands-on-Mentalität von unserem Bundestrainer ist immer wieder beeindruckend. Wie viel Ärmel hochkrempeln muss er denn bei seinen Schützlingen eigentlich? Wie ist die Form, wie ist die Fitness vom Team DTTB?
Ja, also ich denke im Endeffekt, es freuen sich alle, dass sie spielen. Es freuen sich alle, eben so in ihren Rhythmus ein bisschen gekommen zu sein. Also ich denke, dass alle sagen, jetzt muss es losgehen. Gleichzeitig, um deine Frage vorwegzunehmen, ist natürlich so, dass wir eine Weltmeisterschaft spielen. Und ich sag mal, im einen oder anderen Bereich hätten wir uns vielleicht gerne auch einen Auftaktgegner gewünscht. Das ist hier in vielen Bereichen nicht so. Letztendlich ist es eine Weltmeisterschaft. Wir können uns die Gegner nicht aussuchen. Aber es sind schon in den ersten ein, zwei Runden wirklich zum Teil richtig schwere Gegner dabei. Und ja, da müssen wir wirklich von Anfang an auch mehr als nur hellwach sein, um dann eben ja auch länger dabei zu sein. Also es ist sicherlich eine sehr, sehr spannende Weltmeisterschaft, weil eben auch aufgrund der Setzungen, aufgrund der Situation, dass eben viele, sehr unterschiedlich viele Spiele oder Turniere gespielt haben und so man eben ja auch eine zum Teil überraschende Setzung und ein überraschendes Laufen von Paarungen in den ersten ein, zwei Runden hat. Insofern, da ist für viel Überraschendes im Vorfeld jetzt schon gesorgt.
So, jetzt kann ich wieder meine Fragen streichen zum Thema Auslosung, die ich mir aufgeschrieben habe. Du hast ja selber jetzt schon mit dem Thema angefangen. Ich dachte wieder, da kommt der Probst wieder mit seiner Einschätzung, Auslosung und hier, wir müssen immer erst die erste Runde spielen und gucken noch nicht ins Achtelfinale und so weiter und so fort.
Ja, vielleicht mal einfach. Es ist manchmal, ich meine, du kennst mich ja auch. Ja. Ne? Wir sprechen ja hier ganz unter uns. Mitunter ist es auch manchmal ein bisschen Zweckpessimismus, aber wenn ich einfach, ja, mein Beispiel zu nehmen, so in der ersten Runde, Ueda gegen Dang Chu, das ist die Nummer 41 der Welt gegen die Nummer 47 der Welt. Das sind zwei Top 50 Spieler. Also das ist einfach ein Spiel, wo man sagt, das ist völlig offen und völlig auf Augenhöhe. Ja, auch Dank zu Ruben Filus gegen Honor Soc, auch das ist ein Spiel, was wir in der Bundesliga schon sehr, sehr oft gesehen haben. Also ich sag mal, diese Erstrundenpartien, wo du sagst, naja, wir gucken uns das erstmal in Ruhe an, die hast du eben bei einer Weltmeisterschaft, aber das gehört einfach auch dazu. Da nützt es auch gar nicht groß zu lamentieren. Das nehmen wir an. Die gibt's hier eben sehr selten.
Ja, wir könnten uns ja auch einfach mal in so einen imaginären Raum begeben, ja, wo du nicht Richard Brause bist, sondern der ganz normale Tischtennis-Fan und dann reden wir mal über die über die Auslosung. Nein, Spaß beiseite. Du hast schon mal so ein bisschen angesprochen. Es ist schon ein bisschen schief, so irgendwie das Tableau. Gerade bei den Herren fällt es natürlich auf, mit vier oder fünf Chinesen in einer Hälfte. Ist natürlich auch einfach der Weltrangliste ja dann geschuldet. Ist das dann einfach mal so, wenn Xu Xing und Ma Long absagen und dann rutschen andere in die Top 4, dass es dann zu so vermeintlichen Verschiebungen kommen kann? Oder muss man einfach sagen, okay, das ist halt jetzt nur mal die Weltrangliste, das ist auch ein Abbild der Stärke? Oder wie bewertest du das als Sportdirektor?
Ja, also diese, dass vier Chinesen da reinrutschen, das kann einfach passieren, weil relativ frei gelost wird. Man hat also nicht mehr diese Situation, dass wenn ein Spieler aus einer Nation in einer Hälfte ist oder in einem Viertel ist, dass dann der nächste Spieler nicht ins gleiche Viertel kann. Ja, wir haben 32 Gesetzte gehabt und es werden entsprechend dann die Gesetzten, nachdem 1 und 128 und 63, 64 oder 64, 65 fix gelost sind, also die Mitte festgemacht wurde, dann werden am Ende alle frei reingelost in den Setzungspositionen. Und dann kann es einfach auch passieren, dass, wenn man 5 Gesetzte hat, trotzdem alle 5 in einem Bereich sind. Das kann durchaus sein. Und das ist tatsächlich hier gewesen. Ich sag mal, ein bisschen spannender oder nicht spannender, aber speziell sind dann Setzungen wie zum Teil im Doppel oder im Mixed, weil da natürlich als Grundlage der Setzung genommen ist, die Punkte, die jeder Einzelne in seinen Doppelauftritten erspielt hat, also nicht die Position von Patrick Franziska und Timo Boll zusammen, sondern es wird geschaut, wie viele Punkte hat der Timo Boll im Doppel erarbeitet mit verschiedenen Paarungspartnern und der Patrick Franziska, und dann wird diese Punktzahl zusammengezählt. Und deswegen ist zum Beispiel das weißrussische Mixed so gut gesetzt, weil die eben tatsächlich jetzt in den letzten Turnieren viel zusammengespielt haben. Und es waren zwar Contender- bzw. Star-Contender-Turniere, die da eben gespielt wurden, aber wenn du eben dort dann sehr weit kommst, dann hast du eine höhere Punktezahl und wirst entsprechend dieser Punktezahl dann bei einer Weltmeisterschaft gesetzt. Jetzt gibt's dann zwei Ansätze, dann kann man sagen, okay, dann hätten alle eben mehr spielen müssen, klar, das ist so, oder man sagt, alles klar, wir akzeptieren das, das ist das, was wir jetzt machen, weil wir einfach bewusst gesagt haben, wir überlegen uns genau, welche internationalen wollen wir spielen, auch im Nachgang der Olympischen Spiele, aber man merkt natürlich, dass alles, was man nicht spielt, also alle Aktion oder alle Aktion dann entsprechend eine Reaktion nach sich zieht, in der man dann einfach ein paar Punkte weniger hat, die dann am Ende für eine schlechtere Setzung der Grund sind. Ja, bleibt das, wenn das einige Nationen machen, so wie es zum Beispiel auch die Chinesen gemacht haben, dann kommen halt in der ersten oder zweiten Runde schon solche Kracher zustande, wie zum Beispiel Fan Zhendong, Wang Chuqin gegen Boll Franziska, oder eben auch, gibt noch weitere Beispiele, zum Beispiel Alvaro Robles und Ionescu treffen auch sehr, sehr früh auf Chinesen. Also insofern, das gehört dann einfach dazu. Gibt ja andere Möglichkeiten, dass man eben dann versucht, so die Spielstärken einzuschätzen. Aber davon hat man sich eben hier insgesamt gelöst und hat gesagt, nee, wer die Punkte sich verdient hat, der wird entsprechend gesetzt. Und ja, die Entscheidung wusste man, kannte man, und das muss man natürlich entsprechend auch akzeptieren, ist dann für jeden gleich.
Ja, ich ist auch so ein bisschen zwiegespalten, finde ich. Auf der einen Seite ist es schon ein bisschen komisch, dass man dann quasi diese Einzelstärken so gar nicht berücksichtigt. Auf der anderen Seite, ich finde das Beispiel immer den DFB-Pokal ganz gut. Ja, da wird auch im Endeffekt gar nicht gesetzt, außer in der ersten, zweiten Runde. Da kann es dann auch Bayern gegen Dortmund mit Lospech schon in der dritten Runde geben. Dann ist es halt so. Da kann man, glaube ich, lange und intensiv drüber diskutieren, was gut und schlecht ist. Um nochmal kurz zum Eingemachten zu kommen. Du hast Timo und Patrick schon angesprochen. Begeben uns mal in den imaginären Raum, dass sie die zweite Runde im Doppel erreichen gegen Lubomir Pistej, also in der ersten Runde, und Alexander Karakasewicz. Ist das ein Spiel? Es ist natürlich schwierig, ja. Da spielt der Weltranglistenerste mit dem amtierenden Doppelweltmeister, wenn ich es richtig im Kopf habe. Wie würdest du die Prozentzahl dort einschätzen in dem Doppel?
Also ich glaube, in erster Linie müssen wir mal auf uns gucken. Das ist das A und das O. Welches Level, was kann Timo und Patrick eben insgesamt spielen? Und ich glaube, sie haben ja auch schon gezeigt, dass sie in der Lage sind, gegen Malong und Wang Chuqin zu gewinnen. Das war bei der China Open, ist schon ein bisschen her. Also insofern ist das so, die müssen jetzt erstmal die erste Runde spielen, Karakasewicz und Pistej, beides eben ganz gute Spieler, aber da sind sie sicherlich auch favorisiert. Und ich glaube schon, dass das am Ende ein offenes Spiel werden kann gegen Fan Zhendong, Wang Chuqin. Ja, also das denke ich schon. Es ist halt tatsächlich für mich, wenn ich es einfach beurteilen sollte, eher ein Spiel, was man vielleicht in einem Halbfinale oder einem Finale sogar erwartet.
Das stimmt. Und es sind ja, glaube ich, auch nur 3 Gewinnsätze, ne? Komplette Doppelkonkurrenz.
Es sind 3 Gewinnsätze. Das geht rasend schnell, ja. Aber wie gesagt, wenn man sich jetzt diese Setzungslisten so in den Raum stellt, ja, also Fan Zhendong, Wang Chuqin sind so zwischengesetzt. Die Topgesetzten sind Alvaro Robles und Ionescu in diesem Bereich, ja. Und das ist das, was ich dargestellt habe. Also weder Timo Boll noch Patrick Franziska noch Fan Zhendong und Wang Chuqin zusammen haben eben viel gespielt und dadurch kommt eben in der zweiten, dritten Runde dann zu Situationen, dass die amtierenden Vizeweltmeister, wenn sie da hinkommen, sich in ganz frühen Paarungen auf Timo Boll, Patrick Franziska oder Fan Zhendong, Wang Chuqin einstellen müssen.
Ja, wir hatten die 4 Asiaten in dem oberen Tableau. Ich glaube, über was die meisten auch noch reden mit dem Blick auf die Auslosung, ist dann das erste Spiel von Timo Boll in der zweiten Runde. Er hat freilosen, der erste gegen Su Qihao. Ich weiß nicht, wie spricht man es richtig aus?
Lassen wir es einfach mal so. Ich glaube, es gibt verschiedene Akzente.
Qihao. Ja. Ich weiß nicht. Also ich finde, es ist ja also ganz schwierig einzuschätzen. Ich kann mich noch an ein Spiel in Bremen, German Open 2019, erinnern, wo Timo gewonnen hat. Dann weiß ich, im Olympia-Vorbereitungsturnier hat ich nenne ihn einfach mal Zu, hat er ja alle paniert, alle Großen und hat das auch gewonnen damals. Hat jetzt aber in Nove Mesto oder in Lasco, ja, hat er ja dann gegen einen belgischen Nachwuchsspieler, muss man sozusagen, dann verloren. Wie bereitet ihr euch auf so ein Spiel vor? Ich meine, ihr macht ja auch eine große Analyse, Videoanalyse, habt den Sascha Nims dabei. Wie bereitet man sich auf so ein Spiel vor? Stellt man Timo ein? Kann man das überhaupt bei jemandem, der offensichtlich so wechselhaft spielt?
Ja, also man muss es so ein bisschen relativieren. Also wir haben das Spiel von 2019 gesehen, hat Timo sehr, sehr gut gespielt bei den German Open und es war auch wirklich ein enges Match. Und die etwas jüngeren Chinesen, er ist jetzt so Mitte 20, die neigen dazu, er ist also jetzt nicht mehr so ganz blutjung, ne? Also gehört schon also zu dieser A-Nationalmannschaft, zu diesem Bereich, der eben hinter diesen ganz Arrivierten eben probiert, so ein bisschen Druck aufzubauen. Die neigen dazu, vor allem eben gegen ihre Mannschaftskollegen, also Fan Zhendong, Ma Long, super gut zu spielen. Warum ist das so? Weil da eben das so ein bisschen weggeht von Aufschlag, Rückschlag. Das geht relativ schnell in so Ballwechsel rein. Also wenn du mit vielen sprichst oder auch mit Timo sprichst, dann sagt er, naja, das Problem gegen Ma Long, Ballwechsel sind eine Sache, aber natürlich ist eben da auch Aufschlag-Rückschlag das große Problem. Und wenn man eben häufig miteinander trainiert, dann ist es im Aufschlag-Rückschlag-Bereich vielleicht etwas einfacher. Das ist das, was beim Chu eben tatsächlich auch gegen Ma Long oder gegen Fan Zhendong dann am Ende schlagend wird. Und wenn die natürlich dann gegen ausländische Spieler spielen, dann spüren die natürlich unheimlich Druck. Und wenn sie natürlich jetzt auch gegen Timo spielen, wird auf der einen Seite der Druck auch hoch sein, weil natürlich man von ihm erwartet, dass er gegen Timo Boll gewinnt. Das ist so, das ist der Staatsauftrag, hätte ich fast mal so gesagt, ja. Auf der anderen Seite ist das natürlich so ein Spiel, wo man zwar diese Erwartungshaltung sicher spürt seitens der Chinesen, aber hat natürlich auch nichts zu verlieren, denn der ist natürlich von seinem Gesamtstanding nicht so wie Wang Chuqin oder Liang Jiankun, aber eben tatsächlich auch in der Lage, auf dem höchsten Niveau zu spielen, sonst hätte er nicht solche Matches schon gehabt wie gegen Ma Long oder Fan Zhendong. Also ich bleib dabei einmal mehr. Timo hat die Partie 2-19, 4-2 knapp gewonnen. Das ist ein ganz, ganz offenes Spiel. Ich hätte mir so eine Partie, das ist das, was ich am Anfang gesagt hatte, in der dritten Runde eigentlich gewünscht, damit man so diesen Rhythmus besser aufnehmen kann. So ist es tatsächlich ein Spiel von 0 auf 100. Und da muss Timo wirklich sein allerbestes Tischtennis spielen.
Ja, vielleicht interessant auch noch, Wir können heute nicht so lang machen, weil du gleich im nächsten Termin musst. Vielleicht interessant auch nochmal auf das Mix zu gucken mit auch Patty und Patrick. Gerade nach Olympia, wo sie ja, also wirklich extrem, extrem gut gespielt haben. Wie rechnest du dir die Chancen im Mixed-Wettbewerb an, auch von Nina und Dang Chu und in den anderen Wettbewerben? Vielleicht kannst du da nochmal so drüber gucken.
Ich sag, durch diese etwas spezielle Form der Setzung ist eigentlich mein ursprüngliches Credo, lass uns gucken, dass wir unsere Setzung erfüllen, so ein bisschen ad acta gelegt worden. Wir müssen schauen, dass wir hier zunächst mal unser bestes Tischtennis spielen. Es wäre natürlich klasse, wenn eben Patrick und Patty es schaffen, zunächst mal in dieses Viertelfinale zu kommen. Auf dem Weg dahin gibt es ein paar unangenehme Gegner, zum Beispiel auch Ho Kwan Kit oder Li Ho Ching aus Hongkong, die da sicherlich auch gut spielfähig sind. Ja, es ist auch so, dass am Ende man erstmal bei dem Top mixt, also vom Top gesetzten Lin Junyu, Chen Yiqing, das haben sie das letzte Mal bei der Weltmeisterschaft, wenn ich das richtig im Kopf habe, eben gewonnen. Da ist sicherlich auch was drin, aber es wäre natürlich klasse, wenn du zunächst mal in aller Ruhe dich in dieses mögliche Viertelfinale spielst, um einfach so ein bisschen diesen Rhythmus zu haben. Denn ich bin überzeugt, dass Patty und Patrick da zu den mitbesten Mixed gehören. Aber am Ende ist es auch da ein Best of Five und das kann immer rasend schnell gehen.
Ja, und man muss auch sagen, sowohl die Olympiasieger sind nicht dabei, die Olympia-Zweitplatzierten sind nicht dabei. Die Chinesen haben jetzt ein Joint Venture, eine Kooperation mit den USA gestartet. Was hältst du davon? Ich meine, wir haben das jetzt auch schon gemacht, muss man fairerweise sagen, mit Fang Bo und Patty damals oder
absolut.
Auch mit Timo und Malone.
Ich denke, das ist legitim. Ich hätte mir gewünscht, dass man das vielleicht ein bisschen vorher schon kommuniziert hätte. Aber mein Gott, wenn man die Chance hat, und das kann man natürlich wunderbar mit dieser Ping-Pong-Diplomatie verbinden, ist das natürlich nochmal ein zusätzliches Marketing-Tool und die Mix, die da eben jetzt entstanden sind, die sind ja durchaus auch auf einem hohen Niveau spielfähig. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, kann es eben auch dazu kommen, dass Dang Chu und Nina Mittel haben, wenn sie eben am Anfang gewinnen, gegen Lin Gao Yuan und Lily Zhang eben spielen. Das ist schon dann wirklich auch nicht leicht, aber ich sehe uns da auch nicht als Außenseiter, sondern das ist ein Spiel auf Augenhöhe. Dürfen wir jetzt nicht vergessen, Dang Chu und Nina Mittel haben, die sind die amtierenden Europameister und insofern traue ich denen auch einiges zu. Aber wie gesagt, Best of Five, man muss in dieses Turnier richtig reinstarten und dann hoffen wir, dass wir möglichst lange eben insgesamt dabei sind.
Sehr schön. Ja, lieber Richard, dann hoffen wir das Beste. Was passiert jetzt noch bei euch? Ist es jetzt mittags? Es geht morgen los. Was habt ihr noch für klassischen Ablauf? Habt ihr nochmal ein allgemeines Team-Meeting?
Wir haben tatsächlich heute noch so ein zwei, drei kurze Programmpunkte. Das Größte ist vielleicht noch in der Relation, also man trainiert auch nochmal am Nachmittag, der, wer das möchte, noch so ein paar Kleinigkeiten. Dann geht man nochmal eine Stunde in die Halle. Wie gesagt, über den Skywalk sind das 5 Minuten vom Hotel zur Halle. Und das wird auch ganz gut genutzt. Und das ist auch wirklich eine gute Sache. Also man spart sich so diese Busfahrten und das Warten auf den Bus. Das ist wirklich ganz cool. Wir haben noch das Jury-Meeting, wo das ein oder andere sicherlich nochmal für die Vorbereitung dargestellt wird oder angesprochen wird. Und die Infos aus dem Jury-Meeting, die werden wir dann nochmal auch in ein kleines Team-Meeting heute Abend um 19.30 Uhr mit reintragen. Und dann haben wir noch eine ganz kurze Begrüßung oder Meet and Greet. Heute kommt der deutsche Generalkonsul aus Houston, der hier in Houston eben stationiert ist. Der kommt uns kurz besuchen, einmal kurz Hallo zu sagen und viel Glück zu wünschen. Und dann geht es morgen los. Also insofern, wir haben noch so ein paar kleinere Programmpunkte, aber der Fokus liegt natürlich in erster Linie ganz klar darauf, es wird Zeit, dass es losgeht und dass wir alle unser bestes Tischtennis hoffentlich hier spielen.
Genau. Deshalb, lieber Richard, schon mal vielen Dank an dich. Ich weiß, dass du bei so einer Veranstaltung auch immer als Sportdirektor getrieben bist, von allen und jedem und von dir selbst. Für alle, die uns wahrscheinlich erst jetzt am Dienstag hören, es geht heute los, deutscher Zeit, 18.40 Uhr mit den Einzeln. Gespielt wird auch noch Mixed. Und doppelt dann erst am Mittwoch, also 18.40 Uhr bis mitten in die Nacht hinein, bis 3 Uhr sind die Spiele dann, alle Infos, Links, Ansetzungen, Ergebnisse, natürlich auf www.tischtennis.de. Kommt eigentlich Dirk Nowitzki den Timo mal zum Zuschauen besuchen? Weißt du da was?
Ehrlicherweise weiß ich es nicht hundertprozentig. Timo ist ja schon mal gefragt worden. Sagte, naja, der Dirk entscheidet das relativ kurzfristig, aber er hatte es zumindest nicht ganz ausgeschlossen, aber warten wir einfach mal ab. Die sind ja seit vielen Jahren sehr, sehr gut befreundet, die beiden, und ich glaube, wenn ein Zeitfenster sich ergibt, dann wird sich der Dirk das auch nicht nehmen lassen, aber müssen wir einfach abwarten.
Nun, ich denke, du wirst das dann auch merken oder sehen, wenn er in der Halle ist.
Ja, er ist sicher nicht zu übersehen mit seinen 2,13 Meter oder 2,14 Meter.
So wie mit Lennox Lewis damals, oder?
Ja, ganz genau, so war's. Da bin ich aber seiner krachenden Rechten noch gut ausgewichen.
Lieber Richard, vielen Dank. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwie nochmal aus Houston was zu machen. Das werden wir kurzfristig entscheiden und da können wir sicher auch nichts versprechen. Aber gucken wir mal, oder?
Genau, schauen wir mal. Also insofern drückt uns alle hier den Daumen. Wir wollen natürlich dieses bislang ja schon so herausragende Jahr 2021 noch so ein bisschen weiter drehen. Da haben wir alle richtig Spaß und Lust drauf. Ja, aber es ist eine Weltmeisterschaft, da ist es kein Selbstläufer und müssen natürlich, ich habe es schon mehrmals erwähnt, das ist jetzt mein neues Credo, immer unser bestes Tischtennis spielen.
In diesem Sinne, liebe Grüße an den Rest und wir hören uns vielleicht oder hoffentlich dann bald. Ciao, ciao.
Tschüss aus Houston. Ciao. Tschö.